Wir wollten beginnen mit einer sehr simplen, aber vielleicht gar nicht so einfachen Frage, beziehungsweise für uns eine sehr interessante Frage. Wann und warum haben Sie sich das letzte Mal im Netz empört? Fangen wir vielleicht an mit Herrn Mirau.
Ich denke mal, heute, ich überlege gerade, ob ich mich heute schon empört habe. Ich glaube, heute nicht. Aber die letzten Tage waren sehr von Hamburg geprägt. Also den Polizeieinsätzen in Hamburg. Genau, gestern wurden, glaube ich, das Gefahrengebiet in Gefahreninseln aufgesplittet, was für sehr viel Spott gesorgt hat. Das war eine gute Vorlage, sich zu empören.
Und Herr Breitenbach?
Ich versuche mir ja gerade so ein bisschen das klassische Empören abzugewöhnen, sondern schalte mich dann schon bei empörungswürdigen Themen ein, aber versuche dann immer so die ein oder andere Perspektive einzunehmen, um eben nicht gleich immer drauf zu hauen, sondern einfach sich nochmal genauer das Thema anzugucken und vielleicht versuchen, eher konstruktiv und sachlich daran zu gehen. Also ist immer die Frage der Form der Empörung. Also brüllt man eher so mit oder macht man sich wirklich mal Gedanken und stößt eher an und leitet auch gute Kritik weiter? Und da ist Hamburg sicherlich ein Thema, was relativ aktuell ist, ja.
Ist Hamburg auch ein gutes Beispiel, was ich dafür benutzen ließe, eine typische Empörung zu beschreiben, den Ablauf einer Empörung? Wie entsteht eine Empörung?
Also ich beschäftige mich jetzt schon länger mit Empörung. Für mich ist das Thema Hamburg einerseits ein interessantes Empörungsthema, weil es sehr, sehr laut und präsent ist im Netz und man verschiedene Phasen und Facetten sieht. Also die letzten Tage gab es plötzlich das Meme Klobürste, weil in der Tagesschau man sah, wie ein Polizist einem Demonstranten eine Klobürste abnahm und die hielt. Dann war das plötzlich so ein Widerstandssymbol, die Klobürste. Und das gehört zu so einer, sagen wir, sehr langen Empörungswelle dazu, dass sie sich immer wieder verändert. Das Besondere an Hamburg ist aber, dass es keine reine Internet-Netzempörung ist, also die aus dem Netz heraus als Reaktion zum Beispiel auf einen Blogpost entsteht, sondern auch eben eine sehr realpolitische Straßenkomponente hat.
Quasi also auch eine analoge Empörung. Welche Themen sind denn typische Netzempörungsthemen, Patrick Breitenbach?
Naja, meistens, das hat vielleicht der Fall der Justine Secco, zumindest in den USA, ja gezeigt. Also die Dame, die aufgrund eines rassistischen Tweets, so wird er zumindest auch wahrgenommen von den meisten Menschen, das war sozusagen der Anlass, der Auslöser. Also ein Tweet in 140 Zeichen, der dazu geführt hat, dass diese Welle losgebrochen ist. Ich glaube, das sind so diese kleinen, klassischen Netzempörungswellen, die da passieren. Und ich habe so das Gefühl, die andere Variante ist tatsächlich eher die, die von den klassischen Medien zuerst kommen als Agenda-Setter, wo daran sich dann Empörung im Netz entzündet. Also beispielsweise der Fall Wulff zum Beispiel, der ist ja ganz klar eher von den klassischen Journalisten sich mit entzündet. Also ich glaube, es gibt so diese zwei Varianten, die man da beobachten kann.
Ich weiß nicht, wer sollte man an dieser Stelle nochmal den Fall Justine auch erklären? Also das ist eine PR-Angestellte, die nach Afrika geflogen ist und dann getwittert hat, hoffentlich bekomme ich dort kein AIDS. Ich mache nur Witze, ich bin eigentlich weiß. So, es war also natürlich eine sehr geschmacklose Geschichte. Kaum hat sie das Flugzeug verlassen, hat sie also schon bis dahin ihren Job verloren. Es gab einen riesigen Empörungssturm. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, warum oder was musste passieren, damit dieser Tweet tatsächlich eine solche Empörung auslöst, dass es persönliche Folgen für diese Frau hat?
Eine wichtige Rolle, glaube ich, bei einer Empörung spielt immer die Reaktion des Subjekts, über das sich empört wird. Wenn jemand einen Tweet absetzt und ins Flugzeug steigt, hat er relativ schlechte Chancen zu reagieren, weil man kann natürlich auch sagen, das war einfach Mist, was ich erzähle, tut mir leid. Das haben wir viel zu wenig im Netz, das finde ich auch immer wieder schade. Uns fehlt auch oft so eine Fehler-Eingeständniskultur. Manchmal hat man das und dann finde ich das auch wirklich toll. Das heißt aber, sie hat das abgesetzt und konnte nicht reagieren. Das heißt, es gab auch keinerlei Möglichkeiten, das Ganze wieder abzuflachen.
Ist dieser Vorgang eigentlich auch typisch gewesen? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich glaube, das gab so um die 4000 Retweets, soweit ich das im Kopf habe bis heute, zu diesem Tweet. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber trotzdem hat es gefühlt eine riesengroße Welle im Internet erzeugt. Ist das ein typischer Vorgang, dass trotz dieser eigentlich kleinen Zahlen das so viel Gesprächsstoff liefert?
Ich glaube ja, das Entscheidende dabei ist, dass es ja eben nicht nur dann auf Twitter bleibt, sondern tatsächlich dann auch von anderen zunächst wahrscheinlich immer Online-Medien aufgegriffen wird. Das heißt dann die klassischen Online-Magazine, in den USA glaube ich, dann so Sachen auch online CNN und so weiter. Und so entsteht dann eine gesamte Medienkaskade, nenne ich das dann. Also sprich, es beginnt im Netz, aber es bleibt nicht bei Twitter und im Netz, sondern zieht dann weite Kreise. Und das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende nach der Wirkmächtigkeit so einer Welle, dass tatsächlich dann auch die klassischen Gatekeeper, die klassischen Medien, die auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben, das dann nochmal aufgreifen und entsprechend dann noch anfeuern.
Ich glaube, das Besondere an diesen neuen Medien, das klingt jetzt bei Twitter, wird das ja auch schon einige Jahre alt, ist komisch, aber das Besondere ist, das ist schriftlich und das ist schon eine Zitiervorlage. Also wenn ich diese Aussage irgendwo in der Öffentlichkeit tue, auf der Straße, ist das schlecht zitierbar. Das heißt also, ich habe einen Tweet, es gibt diese Twitter-Einbettfunktion, es ist also alles vorbereitet dafür, dass das immer weitergetragen wird. Und 4000 Retweets klingt nicht viel, in der Regel heißt das aber, dass es natürlich ein Vielfaches an Lesern wiederum erreicht hat. Und für Journalisten ist es natürlich ein sehr guter Gradmesser dafür, ob das eine Geschichte ist oder nicht. Ja, also schon ab hunderten Retweets weiß man so, okay, da gibt es Aufmerksamkeit und dann kann man da noch nachrecherchieren.
Sie, Kaspar, Clemens, Mirau haben gerade davon gesprochen, dass sich natürlich auch diese Frau in diesem konkreten Fall auch nicht entschuldigen konnte oder es zurücknehmen konnte. Aber ist es denn so, dass Dinge, die für eine Art der Netzempörung sorgen, überhaupt noch in irgendeiner Form verhandelbar sind? Ist es nicht gerade auch ein Merkmal der Netzempörung, dass es dann ziemlich schnell wirklich nur die Guten und die Schlechten gibt und gar keine Möglichkeit mehr da auszusteigen?
Es ist schwierig, sich zum Beispiel auf Twitter zu entschuldigen. Wenn ich jetzt einen Tweet absetze, der 4000 Mal geretweetet wird und ich mich dafür entschuldige, sehen die Leute, die dieses Geretweetete gelesen haben, nicht unbedingt, weil meine Entschuldigung wird vielleicht nicht 4000 Mal geretweetet. Das heißt, es ist auch schwierig, sich zu entschuldigen. Ich glaube aber schon, dass es da diese Möglichkeit gibt. Und wenn man sich, ich habe mich ja nun viel mit der Piratenpartei beschäftigt, da gab es immer mal wieder auch Blogposts, wo Leute einfach sich entschuldigt haben. Und das wurde dann eigentlich auch relativ positiv aufgefasst, weil dazu gehört halt Mut. Und damit verpufft auch so ein bisschen diese Empörungsenergie. Ja, wenn sich jemand entschuldigt hat, dann habe ich gar keine Lust mehr, mich so richtig zu empören.
Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Auswirkungen besprochen auf Individuen, was Empörung verursachen kann. Wie ist es denn auf einer gesellschaftlichen Ebene, Herr Breitenbach? Welche Auswirkungen hat so eine Netzempörung auf unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube, dass sich das im Laufe der Jahrtausende der Menschheits- und Kulturgeschichte im Grunde genommen gar nicht großartig verändert hat. Also man nennt es einfach einen Zivilisierungsprozess, der stattfindet. Und der wunderbare Norbert Elias als Sozialwissenschaftler hat ja da ein wunderbares Buch geschrieben zum Prozess der Zivilisierung. Und man kann es eigentlich so beschreiben, wie dass Verhaltensänderungen eintreten. Sagen wir so, der Wandel der Sozialstruktur, also so wie Normen, die wir ja täglich eigentlich aushandeln, wenn dagegen verstoßen wird, dann gerät man in der Öffentlichkeit eben unter Druck. Man wird an den Pranger gestellt und diese Exempel, die da statuiert werden, wirken sich dann auch langfristig auf die Persönlichkeitsstruktur aller Menschen aus. Also alle, die das mitbekommen haben, dieses Exempel, werden dann darüber mehr oder weniger bewusst da reflektieren und ableiten für ihr eigenes Verhalten wiederum finden. Das heißt, es entsteht so eine Art sozialer Druck, eine soziale Kontrolle, die jetzt natürlich durch die in Anführungszeichen neuen Medien, wo ja der große Unterschied ist, die hohe Interaktivität, die hohe Schnelligkeit, die hohe Sichtbarkeit, dass sich das natürlich dieser Druck auch nochmal extrem verstärkt, weil es auch ganz viele Themen gibt, die da angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, so der Effekt, den man da ganz gut beschreiben kann. Es ist letztendlich Teil eines nicht enden wollenden, unkontrollierbaren Zivilisierungsprozesses.
Sie sprechen auch von der Hyperzivilisierung, aber so ganz einleuchtend finde ich das noch nicht, denn tatsächlich hat man das Gefühl, es ist eine Art der rückwärtsgewandten Zivilisierung, denn dieses ganze selbstgerechte, undifferenzierte kommt durch diese Netzempörung viel mehr zutage, als wie wir es vorher ja gelernt haben eigentlich in unserem Leben, dass es gut und richtig gibt, aber dass man auch Dinge in Kontexte einbetten muss. Also wohin führt denn diese Art der Zivilisierung?
Ja, das ist ja die spannende Frage. Also ich sehe da tatsächlich zwei Szenarien, also eine utopische und eine dystopische, sage ich mal. Ich fange mal mit der dystopischen an, weil die natürlich immer am liebsten aufgegriffen wird, weil sie sehr angstbesetzt ist. Die Angst ist dann, dass wir in eine normierte, überuniformierte Gesellschaft geraten, wo wir gar nichts mehr sagen dürfen, ohne dass wir sozusagen irgendwie mit der Keule eins auf den Deckel kriegen. Das ist so die eine Variante, dass man sich eher zurückzieht in der Kommunikation der Öffentlichen. Das kann man zum Teil ja auch schon ein bisschen beobachten anhand der Facebook-Nutzung bei sehr vielen Menschen, wo immer wieder skandiert wurde, die geht zurück und man zieht sich immer stärker in so Programmen und Anwendungen wie Snapchat oder WhatsApp zurück, wo man eher das Gefühl hat, man ist unter sich. Aber da sage ich, dass es eigentlich ein Trugschluss ist, weil Post-Privacy ist, glaube ich, schon präsent und man ist da nicht geschützt, nur weil man meint, man sei im geschützten Raum, weil einer der Beteiligten könnte das trotzdem wieder in die Öffentlichkeit tragen. Also das ist so das Dystopische, und das Utopische wäre natürlich, das ist so meine Hoffnungsthese, ist, dass auch eine Zivilisierung in der Debattenkultur stattfindet. Dass man im Sinn von Immanuel Kant sich dann mal überlegt, wenn ich dem anderen das antue, vielleicht ist der Fall ja irgendwann gegeben, dass mir das auch passiert. Also vielleicht überdenke ich dann mal meine schnelle Empörungs-Hass-Reaktion und nehme mich da selber ein bisschen zurück, weil ich Angst habe, das passiert selber. Also das sind so diese zwei Szenarien, die ich da ein Stück weit sehe.
Also ich würde eher auf die utopische Schiene gehen und die Post-Privacy auch gar nicht in der Dystopie verorten, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Impulse steuern können und im Sinne von Kant mehr unser Handeln reflektieren, weil Impuls ist nun mal Impuls. Aber wir lernen mehr und mehr, dass andere Menschen auch fehlbar sind. Also durch diese ganzen Kommunikationsmedien bekommen wir plötzlich viel mehr Aussagen von unserem Umfeld oder auch von Fremden mit. Es gab lange Zeit dieses Horrorszenario Partyfotos, die mittlerweile nicht mehr viele hinterm Baum hervorholen. Also das ist nicht mehr so der Aufreger, jemanden betrunken irgendwie auf einem Foto zu sehen. Das heißt, viele Sachen bewegen uns auch nicht mehr so emotional. Wir hatten gerade diese Diskussion über Selfies, also Fotos von sich selbst auf Friedhöfen. Die war schon relativ heftig. Ich habe darüber nachgedacht, vor 20 Jahren wäre diese Diskussion, glaube ich, mit Schulverweisen oder so geendet. Also wenn sich jemand lachend auf einem Friedhof fotografiert hätte. Das heißt, dass da, glaube ich, generell wir auch auf einem anderen Akzeptanzlevel uns gegenseitig wieder neu begegnen.
Kann ich da noch kurz einhaken zum Thema Impulskontrolle? Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil also zumindest das, was so im Laufe der Jahrhunderte passiert ist, wir hatten damals wirklich ein Faustrecht, bevor sozusagen sowas wie ein Gewaltmonopol, wie ein Staat entstanden ist. Und das heißt, da passierte definitiv eine Art Affektkontrolle. Und also nicht mehr diesen Reiz zu hinterlegen, ich muss dem anderen jetzt auf die Rübe hauen, sondern da ist ja explizit eine Impulskontrolle stattgefunden. Also von daher ist da tatsächlich die Hoffnung, dass das dann auf verbale, psychischer Gewaltebene auch ein Stück weit möglich und machbar ist.
Sie beide sprechen von einer zivilisatorischen Kraft im positiven Sinne, lese ich da jetzt raus. Was mich nochmal interessieren würde, Herr Mirau, Sie haben angesprochen, dass eine größere Akzeptanz vielleicht sogar entstehen könnte. Herr Breitenbach, Sie haben die Geschwindigkeit angesprochen, in der sich diese Empörungen verbreiten im Internet. Hat diese erhöhte Anzahl und auch diese erhöhte Geschwindigkeit der Verbreitung nicht auch zur Folge, dass Dinge, über die wir uns eigentlich empören oder empören sollten, immer mehr inflationieren?
Also ich kann ja kurz aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe ja ein Jahr lang einen Blog über die Piraten betrieben, das Empörungen, Skandale und so thematisiert hat. Und ja, da gab es schon einen Ermüdungseffekt. Also das habe ich bei mir natürlich beobachtet, deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört. Aber auch bei den Lesern. Also das kommt plötzlich in so einen gleichmäßigen Strom an Skandalen. Und wenn man dann schon wieder einen Sexismusvorfall hat oder eben schon wieder irgendwie ein Problem mit Abgrenzung von rechts, dann ist es irgendwann so, ich habe es dann halt trotzdem immer verblockt, weil es gehörte für mich zur Geschichte dazu. Aber ich glaube schon, das geht ja wieder an mein voriges Argument, dass es da schon so einen Gewöhnungseffekt gibt, ja.
Jetzt sprechen wir über Netzempörung inhaltlich, wie sie aufgebaut wird. Aber mich würde interessieren, ob Netzempörung denn auch Veränderungen von Verhalten in der Gesellschaft etc. zur Folge haben kann oder ob wir Netzempörung einfach Stück für Stück immer wieder abhaken und dann wissen, wie sie funktioniert, aber nicht hinterher davon sprechen können, dass sich ja Umstände, Zustände verändern und verbessern dank der Netzempörung und der Möglichkeit, diese dort auszutragen.
Also ich glaube, es findet definitiv da was statt. Also auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht dieses super Positive oder super Negative ist, es findet, glaube ich, immer im Kleinen bei jedem Einzelnen statt. Also ich habe ganz viele Debatten erlebt, sei es jetzt über rassistische Äußerungen, sei es damals diese große Beschneidungsdebatte, die ja stattgefunden hat, wo sich ja auch viele entzündet haben und von Fronten gebildet haben. Da habe ich auch tatsächlich die Beobachtung gemacht, dass Menschen, die auf einer klaren Seite zuvor waren, sich dann irgendwann gesagt haben, ja stimmt, die andere Seite hat eigentlich auch ganz gute Argumente und dass man mit diesem Diskurs auch eine Art neues Bewusstsein schafft, also dass man weggeht von diesem klaren Gewinner-Verlierer-Konfrontation, dieser Debatte, man muss als Gewinner oder man geht als Verlierer daraus, dass man auch einen Erkenntnisgewinn dazu schaffen kann und ich finde, das allein ist es schon eigentlich eine positive Veränderungen, die da stattfindet. Also eher die Fähigkeit, einander vielleicht auch erstmal zuzuhören und der Einsicht zu gelangen, man ist sich vielleicht nicht einig, aber der andere hat eigentlich dann doch ganz gute Argumente.
Vielleicht zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie geht's weiter mit Empörung? Wird das ein Zustand in unserer Netzkultur sein, an dem wir uns gewöhnen müssen? Oder glauben Sie, das ebbt auch wieder ab, diese Form der Kultur, der Auseinandersetzung, der Empörung?
Ich glaube, wir haben uns früher auch empört. Das ist uns nur nicht so bewusst geworden, weil wir saßen vielleicht vorm Fernseher und haben eine Folge Tatort geguckt und hunderttausende Menschen haben sich über den Tatort empört. Jetzt gucken hunderttausende Menschen, vielleicht sind es 10.000, aber auf Twitter gleichzeitig Tatort und empören sich online, vielleicht über irgendeine Regiefehler oder so. Das heißt, es wird uns nur bewusster plötzlich. Also wir empören uns plötzlich gemeinsam, weil uns diese Mittel gegeben werden. Ich glaube, dass das einfach ein Stück Normalität wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir, um auch Herrn Breitmacht zuzustimmen, so ein bisschen zumindest Rücksicht nehmen auf Privatpersonen und so Einzelgeschichten, aber ansonsten sehe ich das nicht so schnell verschwinden. Ja.
Das sehe ich also ganz genauso. Es wird nach wie vor einfach zu Menschen mit dazugehören, zu empören. Einfach nur die Form wird sich ein Stück weit verändern, aber es wird Alltag bleiben und man kann sich das ja eigentlich auch so vorstellen, momentan ist ja auch noch nicht wirklich jeder online. Also es kommen ja täglich neue Menschen dazu und die haben von den vorigen Diskursen ja vielleicht noch gar nichts mitbekommen. Es wachsen Generationen nach, die wiederum neue Normen hinterfragen und diskutieren. Also das heißt, dieser Diskurs, der das eigentlich auch, oder Empörung als Teil des Diskurses, ist was völlig Natürliches und das wird, denke ich, auch die nächsten 100 bis 1000 Jahre so bleiben.
Wird dann aber die Gefahr größer oder tatsächlich abebben, dass durch diese Netzempörung, was wir ja auch gestreift haben, wirklich einzelne Schicksale zerstört werden? Also es gibt ja sehr viel Negatives, was passiert für Einzelne.
Das wird, glaube ich, nach wie vor passieren und das ist ja das für die Einzelperson sehr, sehr traurig. Aber wenn man das wiederum aus der Perspektive der gesamten Zivilisierung sieht, ist es dann wieder ein Gewinn für die Gesamten. Also ich habe das mal beschrieben mit, natürlich geben wir durch soziale Kontrolle individuelle Freiheit ab, aber gleichzeitig durch die Abgabe von individueller Freiheit, also wie man früher das Faustrecht hatte, ein individuelles Recht, gewinnt die gesamte Gesellschaft wiederum und das geschieht leider eben auch durch solche Exempel. Aber jedes Exempel wird auch wiederum eine neue Debatte hinterfragen. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Also wir hinterfragen sozusagen auch die Art und Weise, wie dieses Exempel statuiert wurde. Und so ist es ein immerwährender, langer Prozess.